Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend.
Les dieux, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffons, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci.
Gérard Depardieu war das in Jean-Paul Rappeneaus Verfilmung des Cyrano de Bergerac, natürlich als Cyrano de Bergerac, ein Film aus dem Jahr 1990. Die flotten Verse, die hat ihm Émile Rostand folgend Jean-Claude Carrière aufgeschrieben, der Drehbuchautor, einer der ganz Großen des 20. Jahrhunderts. In der Nacht ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Über ihn sprechen wir gleich. Außerdem ein Schauspiel, an dessen Drehbuch viele mitschreiben und dessen Set im Gericht liegt. Polnische Holocaust-Forscher stehen dort, weil ihre Arbeit nicht allen gefällt. In Sachen künstlerisches Schauspiel ist zweifellos das Berliner Theatertreffen das Wichtigste im deutschsprachigen Raum. Eingeladen zu werden, ist schon die Auszeichnung. Und das gilt in diesem Jahr wahrscheinlich in besonderer Weise, denn da galt es ja, neue Theaterformate auszuprobieren und unter Pandemiebedingungen ans Publikum zu bringen. Heute wurde die Auswahl für das Treffen im Mai bekannt gegeben. Es ist das 58. Und zu den Eingeladenen gehören das Schauspielhaus in Zürich mit zwei Produktionen, Einfach das Ende der Welt von Christopher Rüping und Medea von Leonie Böhm. Das Deutsche Theater Berlin mit Sebastian Hartmanns Zauberberg-Adaption und Anna Lengs, Maria Stuart. Das Schauspiel Hamburg mit Karin Bayers Reich des Todes. Das Theater Basel, das Wiener Burgtheater. Da ist Barbara Freys Automatenbuffet eingeladen. Und dazu freie Gruppen wie Schwere Reiter München mit Scores That Shaped Our Friendship, Name Her von Marie Schleef und Show Me a Good Time von und mit dem Kollektiv Gobsquad. Die Theaterkritikerin Cornelia Fiedler ist Mitglied der Jury. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, in welchen Formaten sie denn eigentlich die Inszenierung gesehen hat, um dann eine Auswahl zu treffen.
In sehr unterschiedlichen. Also wir haben angefangen, im Februar noch Live-Sichtungen zu machen, also sind in die Theater gereist wie immer. Dann kam der Lockdown und im Herbst haben wir im September, Oktober auch so viel wie möglich natürlich in den Theatern angeschaut. Wobei ich da auch schon keine langen Strecken mit der Bahn mehr auf mich genommen habe ab Anfang Oktober. Und dann haben wir in der Jury eben relativ schnell entschieden, dass es auch möglich sein muss, dass wir Videos sichten. Allerdings Aufzeichnungen von Stücken, die jemand schon live gesehen und für die Auswahl vorgeschlagen hat. Und das heißt, es ist schon mal wahnsinnig viel weggefallen. Es kann niemand etwas dafür, ob man jetzt die Premiere im September oder im Dezember angesetzt hat. Das heißt, diese Auswahl kann nicht repräsentativ sein. Und dann kam natürlich dazu, was sich an Formaten entwickelt hat, nämlich rein digitales Theater, Livestreams, Game-Theater auf dem Handy und solche Formate.
Genau, das musste ja diesmal gar nicht unbedingt ein Nachteil sein, nicht reisen zu können, weil es ja dezidierte Produktionen auch gab für Streaming zum Beispiel. Der Zauberberg, inszeniert von Sebastian Hartmann am Deutschen Theater in Berlin beispielsweise, sehr frei nach Thomas Mann, aber Produktionen für konventionelle Theaterräume, die gab es ja auch. Wie vergleichbar sind denn die Formate? Müssen Sie neue Kriterienkataloge erarbeiten? Haben Sie auch da quotiert, wie bei Frauen und Männern?
Wir haben nicht quotiert. Wir haben eigentlich wirklich über jede Inszenierung, die dann in Frage kam, also vorgeschlagen wurde, einzeln gesprochen. Und wir haben uns auch entschieden, dass Äpfel und Birnen in irgendeiner Form vergleichbar sein müssen. Es ist aber einfach eine gemischte Auswahl. Wir haben auch keine Kriterien gesetzt, es muss was Digitales rein. Wir haben uns einfach entschieden, es darf etwas rein Digitales rein. Das ist auch tatsächlich neu in diesem Jahr.
Ja, und auch so ein Format zum Beispiel wie Show Me a Good Time, eine internationale Kooperation vieler Häuser mit dem Hebbel am Ufer in Berlin. Das ist quasi eine Art Performance, die auch über sehr, sehr lange Zeiträume, über mehr als 10 Stunden läuft. Und es ist auch nicht nur ein Spielort, sondern durchs Netz verbunden, durchaus auch mit technischen Schwierigkeiten, wie man gesehen hat, die wir alle kennen mittlerweile. Verschiedene Akteurinnen zusammengeschaltet, die an ganz unterschiedlichen Orten sind. Das ist eine Zeit der Experimente, das auch dieses Experiment besondere Aufmerksamkeit dann findet beim Theatertreffen?
Wir haben schon natürlich jetzt verstärkten Augenmerk darauf gerichtet, was gibt es denn an neuen Formaten? Bei Show Me a Good Time, das hat einfach den großen Vorteil, dass das ja auch noch ein Spiel letzten Endes mit der ganzen Pandemiesituation ist, obwohl die Uraufführung im Juni oder Juli war, also im Sommer war, als es eigentlich nicht so dramatisch war. Aber die Situation ist, ein Performer, eine Performerin ist alleine im Theater und die anderen schwärmen aus und versuchen, ihr oder ihm von außen Unterstützung zu liefern, Publikum zu organisieren, performen kleine Szenen, sprechen, zeigen intimste Einblicke, geraten in Panik und was alles passiert, wenn man 12 Stunden lang live sendet. Also das ist tatsächlich was Neues und es wurde auch rein als Stream konzipiert. Es gibt noch eine zweite Variante, wie sie das mittlerweile inszenieren. Das ist mit einem ganz kleinen Publikum. So wurde das in Frankfurt zum Beispiel gezeigt. Aber trotzdem bleibt das Konzept quasi die anderen Performer, Performerinnen irgendwo in der Stadt mit immer ähnlichen Aufgaben und ähnlichen Strukturen, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, obwohl das eigentlich ja sehr schwer möglich ist im Moment.
Man fragt sich ja auch, wie diese Dinge denn dann zu sehen sein werden beim Theatertreffen. Sie hoffen darauf, habe ich heute gelesen, dass es auch einen analogen Teil gibt, also dass man vielleicht sogar tatsächliche Aufführungen dort wird sehen können, vielleicht auch Diskussionen. Aber ein Teil davon ist ja tatsächlich auch fürs Digitale gemacht. Show Me a Good Time zum Beispiel, eigentlich für den Augenblick, also für das einmalige Erlebnis. Kann man das denn eigentlich reproduzierend beim Theatertreffen dann zeigen?
Also dieser Abend lebt von der Improvisation und ich denke, so wird er auch wieder gezeigt werden können. Da gibt es jetzt kein großes Problem, weil das Live-Publikum eben nicht notwendig ist. Und ob wir andere Produktionen live zeigen können, das wird sich wirklich auf Sicht entscheiden. Also es ist gerade einfach nicht vorhersagbar, wie sich diese Pandemie entwickelt. Und wir wissen, dass das Theater nicht an oberster Stelle steht. Wenn man die Berufsgruppen und die Freizeitmöglichkeiten etc. sich gerade anschaut. Also wir müssen auf das reagieren, was passiert. Es wird auf jeden Fall den Versuch geben, alles digital zu zeigen. Und je mehr wir das ergänzen können durch live, vielleicht auch draußen gezeigte Produktionen, umso besser.
Es sind ja aus Produktionen ausgewählt worden, die vielleicht auch aus erwartbaren Häusern kommen. Also Schauspielhaus Zürich zum Beispiel. Das Deutsche Theater in Berlin ist 2-mal vertreten. Aber es gibt eben offensichtlich mit diesen Experimenten auch neue Player, die auf die Bühne treten. Haben Sie das auch festgestellt?
Also wir haben neue Player im Programm. Es gibt auch neue, die gesichtet wurden und es jetzt nicht in die Auswahl geschafft haben. Das auf jeden Fall. Also es gibt gerade in der freien Szene wirklich viele Leute, die schon lange an digitalen Experimenten arbeiten. Und das können wir leider nur teilweise abbilden. Wir hatten dieses Online-Projekt Werther zum Beispiel in der Diskussion. Das funktioniert komplett digital, konnte sich am Ende nicht durchsetzen. Aber es ist schon so, dass es in diesem Jahr in den Fokus gerückt ist. Und zumindest diese Aufmerksamkeit, diskutiert worden zu sein, die hat es jetzt schon mal.
Haben Sie sich auch Gedanken darüber gemacht, wo möglicherweise dann auch die Grenze des Theaters irgendwann erreicht ist? Theater ist eine experimentelle Kunstform, aber irgendwann ist vielleicht auch die Grenze zum Film dann erreicht, wenn man solche digitalen Formate nimmt. Hat es was zu tun mit dem Veranstalter? Hat es was damit zu tun, dass ein Teil irgendwie in einer Art Bühnenraum stattfindet oder kann man gar keine Grenze ziehen?
Ja, das ist unsere ständige Diskussion gewesen. Und es wurde dann auch gerne mal gesagt, das oder das sei ja gar kein Theater. Und das haben wir dann ausdiskutiert, ob wir das für Theater halten. Da müssen wir uns als Jury gerade auch tatsächlich neu orientieren. Wir haben diese Kriterien noch nicht. Man kann es festmachen am Produktionshaus, aber wenn uns ein Produktionshaus wirklich nur einen Film liefert, einen Film, wie er im Fernsehen laufen könnte, dann nehmen wir das nicht in die Theatertreffen-Auswahl. Also wir haben schon versucht, mit dem Live-Moment zu argumentieren oder mit Interaktion oder mit irgendeiner Form von Co-Präsenz, wie auch immer die sich gestaltet. Also auch bei Show Me a Good Time gibt es Interaktion mit dem Publikum, auch wenn das über die ganze Welt verteilt sitzt. Da kann man dann anrufen und sich eine Szene wünschen beispielsweise.
Das heißt auch, es wäre undenkbar, beim Theatertreffen die Aufzeichnung eines Streams zu zeigen, sondern das muss aktuell live performt werden?
Nein, das ist denkbar. Wir haben ja auch im letzten Jahr dann Aufzeichnungen von Live-Theaterstücken gezeigt und genauso können wir auch Aufzeichnungen von Streams zeigen, je nachdem, wie die Situation dann ist. Also wenn man nicht die Möglichkeit haben sollte, aufgrund der Pandemie zum Beispiel den Zauberberg nochmal zu spielen und wieder live zu filmen dabei, dann muss die Aufzeichnung genügen.
Eine Quotenregelung hatten Sie jetzt nicht bei den Formaten, aber eine Quotenregelung haben Sie seit dem letzten Jahr, was die Produktionsteams angeht, also eine Männer-Frauen-Quotenregelung. Sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr ist die Quote deutlich übererfüllt worden. Heißt das, sie funktioniert oder sie ist jetzt obsolet?
Sie ist nicht obsolet. Wir haben sie um 2 Jahre verlängert, weil wir an den Theatern keine große Bewegung sehen. Also nach wie vor ist ungefähr nur 1/3 der Produktionen von Frauen inszeniert. Für uns funktioniert die Quote, weil sie den Fokus verschiebt, weil man vielleicht auch noch mal genauer hinschaut. Wenn ich mich in Nordrhein-Westfalen umschaue, fällt es mir sehr schwer, die Quote zu erfüllen. Also ich kann hier einfach nur wesentlich mehr Theater von Männern sehen als von Frauen. Dann gehe ich aber gezielt natürlich auch zu den Produktionen der Frauen hin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass man da Perlen findet.
Cornelia Fiedler, Theaterkritikerin und Jurymitglied beim Berliner Theatertreffen, zur Auswahl in diesem Jahr, die anders war als gewöhnlich. Das Bezirksgericht in Warschau hat heute Nachmittag die Historikerin Barbara Engelking und ihren Kollegen Jan Grabowski verurteilt. Beide haben eine mehr als 1600 Seiten dicke Arbeit zur Lage von Juden nach Auflösung der Ghettos im deutsch besetzten Polen herausgegeben. Weiter ist die Nacht herangezogen worden, heißt der Band. Und auch wenn die Strafe mild erscheint, die beiden sollen sich entschuldigen, war und ist dieser Prozess politisch brisant. Martin Sander hat ihn verfolgt. Herr Sander, entschuldigen? Bei wem und wofür?
Genau, das war die Frage. Also, Herr Biesler, die Herausgeber des Bandes sollen sich entschuldigen bei einer Nichte eines Dorfvorstehers in einem ostpolnischen Dorf während des Zweiten Weltkriegs. Dieser Dorfvorsteher wird in dem Band beschrieben als jemand, der Juden gerettet hat, aber auch Juden ans Messer geliefert und beraubt hat, aufgrund von Dokumenten von verschiedenen Quellen. Das Gericht ist zu dem Standpunkt gelangt, dass diese Quellen nicht eindeutig sind und da diese Nichte dieses Gemeindevorstehers, die übrigens schon 80 Jahre alt ist, sich in ihrem, ja, in der Würde oder in dem, ja, in der Würde des toten Verwandten beschädigt sieht, so in etwa wurde es formuliert, sollen sie sich entschuldigen. Auf der anderen Seite hat das Gericht die Kläger zurückgewiesen. Die Kläger haben zunächst mal 25.000 Euro umgerechnet Schadensersatz gefordert und vor allen Dingen, sie haben gefordert, dass das Gericht entscheidet, dass hier die polnische Identität, der nationale Stolz beleidigt wurde. Und da ist das Gericht nicht mitgegangen. Genaueres erfährt man, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt. Das könnte noch Tage und Wochen dauern.
Aber man merkt, auch wenn hier in der Hauptsache, würde ich jetzt mal sagen, nicht Recht gegeben wurde den Klägern, das ist ein hochsymbolisches Urteil und sicherlich auch eins, das zielt auf die Holocaust-Forschung in Polen. Wenn jetzt Forschende sich entschuldigen müssen für die Ergebnisse ihrer Forschung, welche Folgen könnte das Urteil haben?
Ja, unbedingt. Also erstmal muss man auch sagen, ich schätze es auch so ein, das Gericht hat laviert unter dem Druck des Justizministers der nationalkonservativen Regierung, ist ja ein jemand, der die Gerichte ja wirklich ganz nah an sich herangenommen hat. Und es ist tatsächlich so, dass das Ganze Teil meines Erachtens einer großen Einschüchterungskampagne ist gegen Holocaust-Forscher, da geht es um eine ganz alte polnische Geschichte, dass die Rechten und nicht nur die Rechten, Nationalisten insgesamt in keinem Fall zugeben wollen, dass es auch nur geringfügige Kollaboration der polnischen Gesellschaft mit beim Holocaust der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gegeben habe. Hat die internationale Forschung längst festgestellt und stellt eben auch kritische polnische Holocaust-Forscher immer wieder fest. Darum geht der Streit. Und nun will man das mit Gerichtsverfahren, mit neuen wissenschaftlichen Institutionen, die eigentlich vom Staat organisiert werden, will man dieses nationale Geschichtsbild festklopfen. Und ich glaube, dass leider auch dieses Gerichtsurteil heute in die Richtung gibt. Aber es gibt noch sehr viel Schlimmeres zu verzeichnen.
Zum Beispiel?
Ja, es geht nicht nur um Zivilgerichtsverfahren, sondern es geht ja auch um strafrechtliche Verfahren, die Menschen gemacht werden, die in wissenschaftlichen Aufsätzen eine Kollaboration von Polen mit den Deutschen im Holocaust beschreiben oder auch nur behaupten. Katarzyna Markusz, das ist eine junge Journalistin, die gibt ein interessantes Online-Magazin heraus, das heißt Jewish PL, also jüdisches Leben in Polen. Und die hat eben dies behauptet als eine Selbstverständlichkeit, dass es diese Kollaboration gegeben hat. Und sie wurde angeklagt, sie wurde bereits eine Stunde lang von einem Polizeibeamten dazu verhört. Und es könnte in dem Verfahren dazu kommen, dass sie eine Gefängnisstrafe laut Gesetz von bis zu 3 Jahren erleidet.
Deutschland nimmt zu Recht natürlich die Schuld für die Judenverfolgung auf sich. Trotzdem ist das aus polnischer Sicht oft nicht ganz so einfach, wenn Deutschland das in Totalität sozusagen tut. Die Polen wünschen sich dann eine größere Differenzierung?
Ganz schwer dazu kurz zu beantworten, Herr Biesler. Ich würde sagen, natürlich haben wir alle Pflicht, diese Verantwortung auf uns zu nehmen als deutsche Gesellschaft. Auf der anderen Seite, wenn man das allzu pauschal und ohne gute Argumente tut, dann könnte man in anderen Ländern den Wissenschaftlern schaden, die ihrerseits versuchen, die wirklichen Mechanismen und die Wirklichkeit auch der Kollaboration in ihrem Land im Zweiten Weltkrieg aufzudecken und zu beschreiben. Und das sollte eigentlich nicht sein.
Martin Sander über die Forschung zur Geschichte Polens zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus und der deutschen Besatzung. Drehbuchautoren würdigen wir eher selten in Kultur heute. Nun aber ist es Zeit dafür. Denn einer der ganz Großen dieses Metiers ist gestorben, Jean-Claude Carrière. Er hat mit Volker Schlöndorff gearbeitet, mit Louis Buñuel und für große Literaturverfilmungen die Drehbücher geschrieben. Und so hat er selbst seine Arbeit gesehen.
C'est comment? L'émotion peut naître de la technique.
Wie kann Emotion aus der Technik geboren werden, wenn wir beide gefilmt werden, sie und ich gegenüber? Wie wird das gefilmt? Welche Beleuchtung? Welches Licht? Die Distanz? Der Rhythmus der Bewegung der Kamera? Der Schnitt? Die Gesten der Schauspieler? Je nachdem ruft das eine Emotion hervor oder nicht. Sie kommt von der Technik. Das ist das große Geheimnis, mit dem ich mich mein ganzes Leben lang auseinandergesetzt habe.
Das ist le grand mystère.
Jean-Claude Carrière. Im Alter von 89 Jahren ist der Drehbuchautor in der Nacht in Paris gestorben. Die Frage ging an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Man hat sich offenbar um ihn gerissen. Was er selbst über seine Arbeit sagt, das zeigt uns auch seine besonderen Qualitäten möglicherweise, die ja über das Schreiben von Texten offenbar hinausging.
Ja, als ich jetzt erfahren habe, dass Jean-Claude Carrière gestorben ist, dann musste ich einen Satz des berühmten Regisseurs Rivette denken. Der hat mal gesagt, dass er es ja großartig findet, wenn Menschen sich für Kino begeistern, aber dass er nichts schlimmer findet als Menschen, die sich nur für Kino interessieren. Und das eben traf für Jean-Claude Carrière überhaupt nicht zu. Das war nämlich jemand, der wirklich umfassend ästhetisch sich interessiert und empfunden hat, der Literatur liebte, bildende Kunst liebte, Musik, Wein, Essen, Menschen. Und aus dieser Haltung heraus auch seine Drehbücher geschrieben hat. Und diese Skripte hatten noch immer ja ein literarisches Empfinden, eine Schönheit. Das heißt nicht, dass sie beschönigend waren. Und wegen dieses, ja, man kann sagen, universellen und kulturgesättigten Zugriffs auf die Sprache verharrte Jean-Claude Carrière eben nicht nur bei der Sprache seiner Drehbücher, sondern er sah seine Bücher immer auch als einen Bestandteil eines, wie soll man sagen, vielstimmigen, polyphonen, komplexen Kunstwerks. Und ja, bei allem grand seigneurhaften Selbstbewusstsein, ich meine, er war eine wirklich auratische Erscheinung, hat er eben auch deshalb eine große Demut für seine Regisseure, die eben aus Licht, Schauspielen, Gesten, Einstellungen und seinen Drehbüchern auch ein Geheimnis namens Kunstwerk erschaffen haben.
Ja, das waren sehr viele Drehbücher, muss man sagen, in über 50 Jahren, die er tätig war. Welche würden Sie herausheben von Filmen, die dann vielleicht ganz besonders gut geworden sind?
Das ist natürlich schwierig bei jemandem, der ein solches Oeuvre hingelegt hat. Aber ich glaube, die meisten filmgeschichtlich bedeutenden Werke hat er sicherlich gemeinsam mit Louis Buñuel produziert, gemacht, geschrieben. Also angefangen 1964 mit Tagebuch einer Kammerzofe, mit Jeanne Moreau als Kammerzofe inmitten einer perversen bürgerlichen Provinzgesellschaft. Dann der Revolutionärinnenfilm Viva Maria mit Moreau und Brigitte Bardot. Belle de Jour mit Catherine Deneuve in der Rolle ja, einer Ehefrau und Hausfrau, die sich heimlich als Prostituierte verdingt, sich sozusagen das Drehbuch ihrer eigenen sexuellen Fantasien schreibt. Bis hin ja zu Buñuels letztem Film, dieses obskure Objekt der Begierde von 1977. Man kann schon sagen, dass Carrière für die französischen Filme Buñuels sowas wie ein Kamerad und Seelenverwandter war, auch sprachlicher, kultureller Rückhalt. Die beiden haben wirklich zusammen die Keller und die sexualisierten Geheimzimmer der Bourgeoisie erkundet und ja in ihrem Sinne dann cineastisch umdekoriert und ausgeleuchtet. Aber natürlich war auch die langjährige Zusammenarbeit mit Volker Schlöndorff wichtig, die Blechtrommel, die Fälschung und für mich ganz besonders bedeutend eigentlich Jean-Luc Godards Film Rette sich, wer kann das Leben, eben ein Gegenwartsgleichnis mit Isabelle Huppert, Nathalie Baye und Jacques Dutronc, wirklich ein Film über Liebessucher und die Liebe als Ware. Das hat ihn immer wieder interessiert.
Was ja überrascht ist, dass er das Drehbuch zum Beispiel für die Blechtrommel geschrieben hat, also Günter Grass sozusagen vom Deutschen ins Deutsche übersetzt, könnte man sagen. Wie gelang ihm das als französischem Autor?
Na, er ging natürlich von der Übersetzung aus, aber Jean-Claude Carrière war eben auch wirklich umfassend gebildet, sprach auch Deutsch oder verstand es, las es zumindest. Dieser Roman, Die Blechtrommel, galt ja als unverfilmbar. Und da kam aber eben auch Carrières wirklich untrüglicher Sinn für Struktur und erzählischen Rhythmus ins Spiel, also für starke, auch aufgeladene, erotische und sexuelle Bilder. Er hatte wirklich ein Gespür für das transgressive Potenzial von Sexualität, für die Überschreitung, für die Macht, auch die perverse Macht der Sexualität. Und da passte er natürlich auch zu Grass Roman und fand eben auch seinen Zugang da in dieser burlesken Symbolik des Romans, der ja auch von einer politischen Verwahrlosung einer Gesellschaft im Nationalsozialismus erzählt. Also man denke nur an dieses irre Bild, wenn Oskar Mazerat, von David Bennett gespielt, bei seinem ersten sexuellen Erlebnis da mit seinen Kindermädchen bei ihrem Anblick da an ihre Scham springt, als wolle er in ihren Mutterleib kriechen. Das ist ja ein irres Bild. Und das, ja, entspricht eigentlich auch wieder fast Buñuel, diese infantile Verweigerung dieses Jungen. Ja, erzählt aber insgesamt in fast barocken, aufgeladenen Bildern.
Nun ist das wahrscheinlich auch eine bestimmte Zeit gewesen, in der so ein Werk möglich geworden ist. Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert des Films, der ja da auch wesentlich mit Drehbüchern gearbeitet hat. Wahrscheinlich unwiederholbar und damit aber auch ein Dokument der Zeit dieser Jean-Claude Carrière.
Ja, das muss man schon sagen. Ich meine, damals gab es noch keine digitalen Kameras. Es gab noch nicht so wirklich den Einzug des Dokumentarischen oder erst eigentlich in seiner späten Schaffenshälfte. Man kann sagen, dass er wirklich das Glück hatte oder das Kino das Glück hatte, dass Jean-Claude Carrière in einer Zeit der Blüte des internationalen, auch des europäischen Autorenkinos gearbeitet hat, als es noch nicht so kommerzialisiert war und trotzdem wirklich finanziell gut ausgestattet war und dieses Kino sich wirklich relativ frei entwickeln konnte. Er hat ja übrigens auch viele Historien, sehr teure Filme geschrieben von Autoren, Andrzej Wajdas Danton oder auch Cyrano de Bergerac von Jean-Paul Rapneau und auch einer seiner letzten, ich glaube sein vorletzter Film, Julian Schnabels Van Gogh-Film An der Schwelle zur Ewigkeit, war ja auch nochmal ein Kostümfilm. Da war im Grunde das Drehbuch, das er dann eben für Willem Dafoe geschrieben hat, eigentlich besser als der Film letztlich.
Katja Nikodemus über Jean-Claude Carrière, den Drehbuchautor, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Enne Seidel hat die Kulturnachrichten und da geht es zunächst um eine umstrittene Auktion in Paris, die zur Stunde stattfindet.
Das Auktionshaus Christie's versteigert in Paris Kunstgegenstände aus Mexiko. Gegen diese Auktion allerdings hatte Mexiko im Vorfeld heftig protestiert und die französische Regierung sogar aufgefordert, die Versteigerung zu stoppen. Mexikos Begründung: Ein Großteil der angebotenen Kunstwerke sei mexikanisches Kulturerbe aus der Zeit vor der spanischen Eroberung und die Gegenstände seien illegal aus dem Land gebracht worden. Das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte in Mexiko hatte daher versucht, rechtlich gegen die Pariser Auktion vorzugehen.
Die archäologischen Güter unseres Landes sind Eigentum der Nation. Sie sind unveräußerlich. Mit dem archäologischen Erbe der Nation darf nicht gehandelt werden. Und deshalb haben wir eine Anzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft erstattet.
Und deshalb präsentieren wir diese Denuncia an die Fiscalía General de la República.
Der Chef des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte in Mexiko, Diego Prieto Hernández. Er ist außerdem überzeugt, dass manche der in Paris angebotenen Stücke Fälschungen seien. Sie stammten aus jüngerer Zeit als angegeben. Christie's weist die Vorwürfe zurück. Das Auktionshaus würde unter keinen Umständen wissentlich ein Kunstwerk anbieten, bei dem berechtigte Bedenken hinsichtlich der Authentizität bestehen oder bekannt ist, dass es illegal erworben wurde. Das sagte eine Sprecherin dem Berliner Tagesspiegel. Auch die französische Regierung hatte die Forderung Mexikos, die Versteigerung zu stoppen, zurückgewiesen, da es sich um eine private Auktion handele. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov verliert seinen Posten als Direktor des Moskauer Gogol-Zentrums. Sein Vertrag läuft Ende des Monats aus und wird nicht verlängert. Das hatten die Moskauer Behörden dem Theaterchef vor ein paar Tagen mitgeteilt. Jetzt hat der Theater-, Opern- und Filmregisseur auf seine Entlassung reagiert. Alles auf der Welt ende irgendwann einmal, schreibt Serebrennikov im Netz, aber es beginne auch etwas Neues. Das Gogol-Zentrum jedenfalls werde weiterleben, als Theater und als Idee. Serebrennikov war vergangenes Jahr von einem russischen Gericht zu einer Bewährungs- und einer Geldstrafe verurteilt worden. Angeblich soll er öffentliche Gelder veruntreut haben. Der Prozess war international heftig kritisiert worden. Kritiker und Kritikerinnen hielten das Verfahren für politisch motiviert und warfen den russischen Behörden vor, bewusst gegen die liberale Kunstszene Russlands vorzugehen. Und die diesjährige Jury für den Deutschen Buchpreis steht fest. 7 Literaturkritikerinnen und Literaturexperten sitzen in dem Gremium. In diesem Jahr sind das namentlich Knut Kortzen vom Bayerischen Rundfunk, Richard Kämmerlings von der Welt, Sandra Kegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Anne-Kathrin Simon von der österreichischen Zeitung Die Presse, Bettina Fischer vom Kölner Literaturhaus, Anja Johansen vom Literarischen Zentrum Göttingen und die Essener Buchhändlerin Beate Scherzer. Und soweit die Kulturmeldungen.
Mit Anne Seidel, vielen Dank. Das Impeachment gegen Donald Trump, das Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen und der Ursprung der Pandemie sind Themen bei den Informationen am Abend. Bei Kultur heute war Jörg Biesler am Mikrofon.